Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen Sonntagvormittag.
Ja, das wünsche ich dir auch.
Hier kommt gerade die Sonne raus, gerade wo ich gesagt habe, einen wunderschönen, da kam jetzt gerade die Sonne in mein Homeoffice.
Genau, und ich war vor der Aufnahme nochmal mit unserem Hund eine größere Runde unterwegs im Regen, ja, und jetzt kommt die Sonne raus.
Ja, jetzt wo man am Schreibtisch sitzt, da kommt die Sonne raus, super.
Ja. Ja. Was tue ich nicht alles für dich?
Für unser Projekt, was heißt für mich? Du tust gerade so, als ob hier der Alleinherrscher über das Podcast-Land bin, hätte ich bald gesagt. Dann würde es ja aber ganz anders aussehen.
Ja, genau, dann Zucht und Ordnung.
Dann würde ja aber ein ganz anderer Wind wehen, du.
Jawohl.
Aber mit solchen Aussagen sollte man sich heutzutage auch zurückhalten. Ein ganz anderer Wind wehen, ja. Ja. Okay, wir gehen jetzt nicht in die politische Ecke. Der Vormittag hat so gut angefangen. Ich glaube, das würde unsere Laune noch ganz stark nach unten ziehen.
Genau.
Ich betreibe doch gerne Eskapismus. Ja gut, dann lass uns doch mal einen Geburtstag feiern, um jetzt vom Smalltalk abzulenken und hart in die Sendung einzusteigen. Der Apple Laser Writer feiert seinen 40. Geburtstag. Vor 40 Jahren wurde nach meiner Meinung ein extrem legendäres Produkt vorgestellt. Ich würde sagen, zur damaligen Zeit gegenüber den marktbegleitenden Produkten, die es am Markt gab, ein Produkt, wo man durchaus sagen kann, absolut outstanding. Vom Leistungsumfang her und von den Möglichkeiten, was man mit dem Gerät machen konnte. Wie gesagt, vor 40 Jahren, man muss das immer im Kontext der Zeit sehen, wir hatten einen Laserdrucker, der 300 dpi konnte, der Postscript-fähig war, das war legendär oder das war eines, nach meiner Meinung, der ersten Drucker, die das konnten, und der netzwerkfähig war mit Apple Talk. Man konnte mit 16 Nutzern auf das Gerät zugreifen. Und jetzt kommen wir zu den technischen Daten. Im Vergleich zu den damaligen Macs muss man jetzt auch mal diese technischen Daten betrachten, weil wir hatten einen 12 MHz 68.000er Motorola-Chip drauf. Das hatten die Macs damals auch, aber wie gesagt, das steckte in einem Laserdrucker. Und wir hatten 1,5 Megabyte RAM im Kontext zum Mac. Der Mac hatte damals 512 Kilobyte RAM. Der nur ein Jahr früher rausgekommen ist, letztendlich der Macintosh in der Urform, der feiert übrigens dieses Jahr auch wieder ein Jubiläum, logischerweise wird er 41. Und das war ein wahnsinnig leistungsstarker Laserdrucker. Er schaffte 8 Seiten pro Minute im Vergleich, aktuelle Laserdrucker, also meiner zum Beispiel, schafft 60 Seiten in der Minute. Da hat sich in den 40 Jahren schon einiges getan, okay. Und ein Punkt oder ein sehr, sehr guter Punkt, der den Drucker auch noch jahrelang am Leben gehalten hat, auch schon nachdem er gar nicht mehr am Start war, war, dass er kartuschenkompatibel mit HP war. Das heißt, man konnte die 9225A Kartusche einsetzen und das hat den Drucker wirklich über, ich würde sagen, fast Jahrzehnte am Leben erhalten, weil es auch dann Third-Party-Kartuschen gegeben hat. Also man musste nicht original HP-Kartuschen verwenden, sondern man konnte dann auch Nachbauten einsetzen und diese Nachbauten gab es halt auch noch jahrelang danach, nachdem HP schon lange den Verkauf der Patronen eingestellt hat. Das war ein großer Vorteil und das war auch eine sehr kluge Strategie, dass Apple damals nicht proprietäre Kartuschen verwendet hat, sondern auf HP gesetzt hat. Viele Komponenten, auch das Druckwerk etc., die kamen letztendlich auch von HP. Nur das Drumherum, also die Netzwerkanbindung, die Post-Strip-Fähigkeit und halt die Intelligenz in Anführungsstrichen über den Prozessor und was das Gerät letztendlich konnte, das kam dann aus dem Hause Apple. Mechanische Dinge kamen halt viel von HP, weil HP auch zu dem Zeitpunkt sehr viel Erfahrung damit hatte und das war also wirklich ein revolutionäres Gerät nach meiner Meinung und das war auch die Grundlage dafür, dass Apple im DTP-Bereich, also im Desktop-Publishing-Bereich, jahrelang Maßstäbe gesetzt hatte. Das hat sich dann so Ende der 90er dann sehr stark aufgeweicht, wo dann auch die PCs langsam in den Bereich gekommen sind, da wo Apple schon lange gewesen ist. Aber so, ich sag mal, Ende der 80er, Anfang der 90er war Apple der Maßstab im DTP-Bereich. Schade, dass sie keine Drucker mehr bauen, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Markt einfach zu divers geworden ist und heute jeder Drucker produziert, mehr oder weniger, und es da keine großartigen Abhebungen mehr gibt. Es ist eine breiige Masse geworden.
Was sollte denn bitte Druckertinte oder Kartuschen von Apple dann kosten? Du kannst, ja. Heute wird ja schon über Tintenpreise gemeckert und dass man es mit Gold aufwiegen kann. Und wenn du da noch die Apple-Tags draufrechnest.
Naja, aber wenn sie die gleiche Strategie weiter verfolgen würden, die sie damals verfolgt haben, dass man HP-Kartuschen einsetzen kann, wäre das Problem ja auch gelöst gewesen.
Ja, okay, du kannst ja auch heute überall, oder gerade im Konsumerbereich kannst du ja überall eigentlich mit Third-Party Tinte, aber du hast ja auch, wie gesagt, noch andere Systeme, kannst du ja Third-Party einsetzen. Das ist ja eigentlich zumindest mal da im Konsumerbereich kein Thema.
Das stimmt.
Dann original einsetzen, das geht schon, aber wie gesagt, wenn du dann von Apple. Ja, na okay. Auf jeden Fall auch da wieder schön zu sehen. PostScript ja von Adobe. Mhm. Auch heute noch groß im Geschäft drin. Ich glaube, aktuell ist ja PostScript 3.
Das kann sein, ja. Ich bin da nicht mehr so tief im Thema.
Da hatte ich jetzt seit den 90ern oder Ende der 90er, glaube ich, ja PostScript 3 nicht mehr so viel getan. Mhm. Wobei, man muss auch mal gucken, PDF im Prinzip ja auch so ein Ding, was da aus PostScript rauskam, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch wieder so ein Adobe-Ding, ja. Und ja, leb mal heute ohne PDF.
Unmöglich.
Du kommst ja an PDF im Prinzip nicht vorbei.
Ja.
Also das ist wirklich ein Standard. Ja. Dokumentenstandards oder generell Open Office und Kram, da hast du ja noch ein paar Alternativen beziehungsweise Möglichkeiten, da auch kompatibel untereinander zu arbeiten, mit mehr oder weniger Erfolg. Ja, man guckt nur mal auch das, was, wie heißt es von Apple nochmal? Docs ist Google. Wie heißt es von Apple? Sag mal.
Du meinst die Pages-Dokumente oder
was? Ja, genau.
Ja.
Und auch dann halt Excel-Support etc. mit mehr oder weniger Erfolg, gerade was halt dann.
Numbers. So
mehr, ne? Genau, ja. Aber da gibt es ja durchaus einige so Alternativen, die du nutzen kannst, aber.
Ja.
PDF ist ja im Prinzip eigentlich der Dokumentenstandard.
Das ist richtig, ja. Nein, aber wie gesagt, der Drucker, nochmal ganz kurz auf den Drucker zurückzukommen, weil 1988 kam dann auch der LaserWriter 2, der im Endeffekt ähnlich war, aber noch ein paar Kleinigkeiten mehr konnte. Und mit dem hatte ich dann auch in den 90ern noch so ein bisschen Kontakt und selbst über 10 Jahre später hat dieser Drucker noch oder generell diese Technologie noch eine große Faszination auf mich ausgeübt, weil da sind die meisten Leute noch gerade im privaten Umfeld mit Nadeldruckern unterwegs gewesen. Ich hatte zwar privat nie einen LaserWriter, aber ich hatte halt Kontakt zu Firmen, die halt mit den Geräten gearbeitet haben. Und allein, was damals mit diesen Programmen möglich war, PageMaker gab es ja zuerst exklusiv nur für den Mac. Und was da gestalterisch möglich war im DTP-Bereich, da sind die PCs erst Jahre später zu aufgestiegen oder erst Jahre später konnten das halt PCs, nachdem dann auch später dann PageMaker für den PC rausgekommen ist. Und PageMaker war ja früher kein Adobe-Produkt, das gab es ja von der Firma Aldus. Aldus wurde dann dementsprechend an Adobe verkauft und ging dann, oder PageMaker ging dann halt in Adobe über und hieß dann Adobe PageMaker. Ja, war schon revolutionär. Meinen ersten Laserdrucker hatte ich 1994 und das war ein Oki und der war so groß wie 2 Bierkästen. Das war ein Riesending und ich weiß noch genau, da war ich noch in der Schule und habe dann Teile oder vieles in meiner Hausarbeit auf dem Laserdrucker ausgedruckt und alle waren dann noch mit neuen Nadeldruckern unterwegs und ich habe das dann vorgelegt, das, was ich ausgedruckt habe, und meine Lehrerin hatte mir nicht geglaubt, dass ich das selbst gedruckt habe und hat mich diesbezüglich dann schlechter benotet aufgrund der das, was da vorgelegen hat, weil die dachte, das war irgendwo ein Druck oder sonst woher und kam nicht von mir. Ja, und die hat mich dann zu Hause besucht und ich musste ja dann zeigen, dass ich wirklich in der Lage bin, so einen Druck anzufertigen. Das war echt krass. Das die war echt fasziniert, wo sie dann gesehen hat, dass das wirklich aus einem Drucker gekommen ist. Schien 94 wohl nicht so weit verbreitet gewesen zu sein. So war das. 1994. So. Kleine Geschichte in die frühen Jahre von Apple. Ja.
Naja.
Und später haben sie ja noch Tintenstrahldrucker gebaut. Oder nicht gebaut, sondern Canon hatte die gebaut. Und da hat Apple dann noch das Logo drauf gedruckt. Das waren die, bei Canon hießen die Bubble Jet und bei Apple, weiß gar nicht, Apple Writer hieß das Ding, glaube ich. Das waren dann Tintenstrahldrucker. Ja, das waren, glaube ich, so die letzten Geräte, die Apple noch gebaut hat. Und dann haben sie den Markt leider verlassen.
No. Ja, wie bei so vielen Artikeln, ne?
Leider. Naja, egal. Gut. Das zum 40-Jährigen. Lass uns doch noch mal über Samsung sprechen. Ein ganz harter Sprung, du, zu Samsung. Die haben es ja wahrgemacht. In der letzten Sendung haben wir noch drüber gesprochen, ob sie jetzt das Galaxy S25 Slim, zur letzten Sendung hieß es noch Slim, weil wir keinen besseren Namen hatten. Oder die Leaker und die Gerüchteküche hatte ja auch noch keinen besseren Namen. Alle gingen ja bis dahin davon aus, dass es wirklich Slim heißen wird. Aber sie haben einen alten Namen recycelt. Ob das dem Ganzen jetzt so gut tut, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das Ding heißt jetzt Galaxy S25 Edge. Und Edge hatten wir ja schon mal.
Edge hatten wir schon öfter, ja, genau.
Ja. Ich weiß nicht, ob man Edge automatisch mit Slim oder mit einem dünnen Gerät verbindet, ob das wirklich die Assoziation bei den Kunden weckt. Ich weiß nicht, ob der Name so clever ist. Keine Ahnung.
Also ich kann es verstehen, dass sie eine alte Marke im Prinzip wieder reaktivieren.
Ja.
Kann ich gut verstehen. Beziehungsweise nachvollziehen. Wir hatten ja hier das X6, das S7 gab es ja als Edge. Das kann man auf jeden Fall machen. Damals hat es halt auf das Display, ja, und auf die
Ränder bezogen.
Auf das abgerundete Display halt bezogen. Jetzt ist es, abgerundete Ränder haben wir zumindest mal bei den Prototypen, die sie gezeigt haben, nicht gesehen. Kann man machen. Wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man da eine Marke, die auch, wie gesagt, ein gewisses Standing oder einen Bekanntheitsgrad halt hat, da wieder reaktiviert. Wie du es schon angesprochen hast, ob das jetzt in Bezug auf die Dünne, wenn es sich halt früher auf Display-Features bezogen hat, oder eine Eigenart oder eine Besonderheit beim Display bezogen hat, ist halt die andere Frage. Ja,
ich meine, der Name Slim wäre plakativer gewesen, ne? Der hätte das sofort transportiert, genau. Das ist jetzt dünn, das ist jetzt das Dünnste, was wir derzeit im Sortiment haben. Gut, man muss sehen, wie gut das angenommen wird, das Gerät im Allgemeinen. Wir wissen ja nicht so viel darüber, zumindest offiziell wissen wir sehr wenig darüber. Die Geräte wurden ja auch nicht in Hands-on gegeben, wie man so schön sagt. Wahrscheinlich, weil es auch noch keine offiziell funktionierenden Geräte gibt. Es wird natürlich Prototypen geben, aber ich denke mal nicht, dass die ausgestellt worden sind. Ich vermute, dass es einfach nur Dummies gewesen sind, die dort ausgestellt worden sind. Ist meine Vermutung. Und sie wollten einfach jetzt nur mal ein Statement setzen, bevor Apple dann im September höchstwahrscheinlich mit einem Slim oder einem 17R rauskommt, wollten sie halt noch mal eine Duftmarke setzen und sagen, ja, Edge, wir waren zuerst da. Und das haben sie ja jetzt getan. War ja auch das letzte Produkt, was sie bei der Präsentation vorgestellt haben, so ein One More Thing, mehr oder weniger. Ja, offiziell wissen wir halt nur, dass da auch ein Snapdragon 8 Elite drinstecken soll. 8 Elite for Galaxy, das betonen sie ja immer. Da sind mittlerweile auch die Daten rausgekommen, was vor Galaxy dann letztendlich bedeutet. Das bedeutet letztendlich nur, dass die dass der SoC übertaktet ist. Das heißt, die CPU ist 150 MHz übertaktet und die GPU ist 100 MHz übertaktet. Im Gegensatz zum normalen Snapdragon 8 Elite. Das habe ich zumindest heute gelesen. Ja, könnte dann letztendlich auch in den Geekbench-Ergebnissen das noch ein bisschen nach vorne pushen. Aber das sind nach meiner Meinung auch keine Werte, die man im Alltag merkt. Ich glaube nicht, dass man heutzutage 150 Hertz effektiv merkt. Ist meine Meinung. Es sind reine Benchmark-Ergebnisse. Ja gut, aber offiziell wissen wir, glaube ich, noch nicht einmal, wie dick oder wie dünn das ist. Da gab es auch keine Mitteilung von Samsung. Ich habe jedenfalls nichts mitbekommen diesbezüglich.
Also es macht optisch schon
einen dünnen Eindruck, ja.
Das Problem an der Sache ist halt wieder der Kamerabump.
Das ist immer ein Problem derzeit.
Und das, wie gesagt, wird bei Apple wahrscheinlich nicht anders sein. Deswegen da von einem super dünnen Gerät sprechen, tue ich mir halt immer schwer. Wenn du halt dann den Kamerabump nochmal hast, der wirklich nicht unerheblich ist.
Ja.
Gib mir eins ohne, ja. Mach von mir aus eine alte Kamera rein.
Ja.
Vielleicht mit ein paar anderen Features, die aber dann auch, wie gesagt, mit ins Gehäuse noch irgendwo reinpasst, ja.
Ja, und nach meiner Meinung, ich bin ja, wie soll ich sagen, ich mag ja nicht unbedingt Regularien oder Restriktionen schon gar nicht, aber nach meiner Meinung sollten die Hersteller dazu verpflichtet werden, zwei Maße anzugeben. Einmal mit Kamerabump und einmal ohne Kamerabump. Also wirklich die, was netto, wie dick das Gerät wirklich über alles ist oder wie dick das Gerät wirklich mit Kamerabump ist. Das ist, sollte verpflichtend werden, dass das die Hersteller angeben müssen. Weil so ist es ja eine Augenwischerei.
Ja, man müsste eigentlich das Gerät an der dicksten Stelle halt einfach messen.
Genau.
Das müsste die Angabe sein. Und dann ist mir der Rest vom Gerät eigentlich auch wurscht, weil das Problem, also bei dem Edge, und das werden wir auch bei dem entsprechenden Apple-Phone haben, wenn es denn kommt, ist einfach, ich bin ja so ein Freund, gerade bei meinem aktuellen iPhone, von Cases, die halt diesen Kamerabump ausgleichen.
Richtig.
Und wie dick oder wie stark willst du halt irgendwelche Kanten machen, damit dann dieses Gerät flach auf dem Tisch liegen kann? Und zwar nicht auf dem Display, ja, sondern mit der Rückseite. Display nach oben, ja. Wie soll denn dieses Gehäuse bitte aussehen, oder dieses Case aussehen, damit das halt nicht mehr wackelt, ja.
So ist es.
Und das ist halt das Problem, das sich mir stellt. Andere mögen damit kein Problem haben.
Ich glaube, wir sind auch Exoten mit dem Problem, weil diese Kamerabump-Geschichte, die sprechen, glaube ich, wir nur an. Also ich höre das sehr selten in anderen Podcasts oder ich lese das auch sehr selten auf anderen Publikationen, dass das ein Problem sein soll. Aber ich kann es nachvollziehen, ich sehe das genauso.
Wie gesagt, wenn es für jemand kein Problem ist, ist es sehr nice. Aber für mich, wie gesagt, gehört das einfach mit zur Dicke dazu.
Genau,
es sind
technische Daten.
Größte Fläche. Ja. Keinen Kamerabump hat, aber es gehört für mich einfach dazu, weil das Ding trägt auf und je dünner das Gerät wird, umso mehr wird es mit der aktuellen Kameratechnik einfach auftragen.
So ist es. Ja. Das sind einfach technische Daten, die genannt werden müssten, nach meiner Meinung. Ist ja auch kein Thema, das so anzugeben. Mit Bump so und so viel Millimeter, ohne Bump so und so viel Millimeter oder was auch immer. Aber okay, das sind
kleine... Das hat sich halt anders durchgesetzt einfach, ja.
Das ist halt kosmetisch besser für den Verkauf der Geräte. Es ist marketingtechnisch natürlich interessanter, das an der dünnsten Stelle zu messen. Mhm. Ich glaube, das MacBook Air wurde auch immer an der dünnsten Stelle gemessen und ist dementsprechend so angeboten. Weil das gleiche Problem, es hat ja auch dieses Wedge-Design, dieses keilförmige Bolt-Design. Das war ja am Ende vom Gerät sozusagen auch wesentlich dicker als vorne. Ja. Naja, gut, wir werden sehen. Natürlich hat Samsung auch noch ein paar andere Geräte vorgestellt, die sich designtechnisch halt nicht großartig verändert haben. Das Ultra hat sich ein wenig verändert, aber das sind auch Refinements, wie man so schön neudeutsch sagt. Letztendlich hat sich sehr viel mit der Galaxy AI getan. Böse Zungen haben behauptet, ja, das ist jetzt zufälligerweise ein AI-Device geworden, wo auch ein Smartphone oder wo auch ein Telefon mit drin steckt. Da haben sie einiges gezeigt. Ich finde, die Präsentation war ein wenig verwirrend. Ich habe mir das auch angeschaut. man konnte nicht genau erkennen, welche Funktionen jetzt von Samsung gekommen sind und was jetzt von Google mit hineingeflossen ist. Also da haben sie bei der Präsentation ein bisschen verwirrend sich geäußert. Das war nicht so schick, finde ich. Das hätte man etwas klarer differenzieren müssen. Weil sie haben immer wieder betont, da steckt sehr, sehr viel Eigenentwicklung drin, etc. pp. Aber was genau die Eigenentwicklung von Samsung ist und was genau von Google dort reingeflossen ist, Stichwort Gemini, das konnte ich nicht heraushören. Also die Präsentation war nicht so schick, finde ich. Das hätte man etwas besser, eleganter und präziser gestalten können. Ja. Mhm. Man wird sehen, wie sich Apple Intelligence dann im Laufe der nächsten Monate noch weiterentwickeln wird, was da kommen wird. Im Moment habe ich das Gefühl, dass Samsung da ein paar Nasenlängen vorne ist mit Galaxy AI. Muss ich fairerweise sagen. Jo. Und im Gegensatz zu Apple hat man eine große Abwärtskompatibilität. Galaxy AI wird, glaube ich, bis zum S23, ich glaube sogar 22, aber die Information ist so halbgar, also bis zum 23er auf jeden Fall runtertropfen. Was bei Apple ja mit Apple Intelligence leider nicht der Fall ist. Also sie gehen da doch einige Generationen weiter runter. Muss man auch positiv anmerken. Ja. Was ich aus der Galaxy-Szene noch so mitbekommen habe, dass der S-Pen aus dem Ultra keine Bluetooth-Konnektivität mehr hat, bedeutet, dass er nur im nahen Umfeld funktioniert. Und eine Funktion, die wohl sehr gefeiert worden ist in der Samsung-Szene, das ist ja diese Fernauslösertechnik, bedeutet, dass ich das Gerät aufstellen kann und die Kamera halt über den S-Pen auslösen kann. Und die wurde jetzt ersatzlos gestrichen. Und das hat wohl für ein sehr großes negatives Hallo gesorgt. Kann ich verstehen.
Hm, ja.
Der S-Pen. Ja, gut. Jetzt haben wir aber ganz viel über den Tellerrand hinausgeschaut. Meine Güte. Das dabei wollte
ja gerade auch bei diesem Gerät halt an.
Das ist so das stärkste, konkurrenzierendste Produkt in der Smartphone-Welt, würde ich sagen. Also ich denke, die Samsung-Geräte und die Google Pixel-Geräte, das sind, denke ich, die stärksten Konkurrenzprodukte zum iPhone. Obwohl die Pixel-Geräte ja nun nicht die Marktanteile haben, wie es die Galaxy-Geräte haben, muss man fairerweise dazu sagen. Und preislich, ja, sind sie, glaube ich, gleich geblieben. Da ist nicht viel passiert. Allerdings muss man auch dazu sagen, wartet gerade bei Samsung ein paar Wochen. Die Preise gehen ganz stark nach unten. Also da bewegt sich relativ schnell was. Im Gegensatz zu Apple-Produkten haben die Samsung-Produkte keine große Wertstabilität. Also ich denke, nach offiziellem Release 4 bis 8 Wochen warten und da kann man schon die ersten Schnäppchen machen. Auch gerade bei den alten, in Anführungsstrichen alten Geräten, den S24-Geräten, kann man da, denke ich, auch sehr viel Schnäppchen schießen. Da wird sich auch einiges tun, vermute ich mal. Naja, gut. Das nur dazu. Gut, vollständigkeitshalber sollten wir noch über die paar Gerüchte über das iPhone 17 R sprechen. Angeblich soll der Kamerabump, da sind wir wieder beim Kamerabump, waagerecht, also horizontal ausgerichtet sein. Da gab es die ersten angeblichen Dummy-Bilder von der Rückseite. Hätte natürlich den Vorteil, wenn man das ohne Hülle auf den Tisch legt, da sind wir wieder bei unserem Thema, dass das Gerät dann halt nicht wackelt, dass es dann keilförmig auf dem Tisch liegt. Erinnert optisch sehr stark an die Pixel-Geräte, also die Dummy-Bilder haben da sehr stark dran erinnert. Ob das so kommen wird, ob die Dummies echt sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. An dem Erscheinungsbild muss man sich natürlich gewöhnen, wird man sich wahrscheinlich auch gewöhnen. Schauen wir mal. Und dann hat Ming-Chi Kuo nochmal bekräftigt, dass es bei den 5,5 mm bleiben soll. Wohl viele seiner Kollegen ja immer noch auf den 6,25 mm beharren, der dünne. Und er sagt, es wird 5,5 mm dünn werden. Das hat er nochmal bekräftigt. Bin ich gespannt. Es gab da sogar einen Exot, der hat gesagt, 5 mm. Das halte ich für fast unmöglich. Finde ich. Irgendwo wird es dann instabil.
Da, ja, okay, das ist die andere Frage. Also unmöglich, was jetzt die Dünne betrifft.
Ja, gut, man kann viel machen.
Das ist
halt
die Frage, wie stabil kannst du das Ding halt bauen in der Dünne. Und da hätte ich sowieso noch eins, was ich jetzt ansprechen würde, wenn du mit deinem iPhone 17 da durch bist.
Ja, ich bin quasi durch. Also wir hatten ja schon mal ein Bandgate bei den 6er Geräten, dass man die halt relativ einfach biegen konnte. Und ich hoffe mal, dass Apple aus der Problematik heraus gelernt hat und jetzt nicht unnötig auf, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Biegen und Brechen da ein Gerät rausbringt, was unnötig instabil wird aufgrund der Bauform.
Hm. Ja, nee, weil wir jetzt gerade über Samsung und nochmal über das 17R, wie auch immer es heißen wird, gesprochen haben, wollte ich kurz mal auf die Bilder, die jetzt aufgetaucht, aber die gepostet wurden zum Oppo N5, mal kurz eingehen. Und zwar die N-Serie ist ja das Foldable von Oppo. Mhm. Und die haben jetzt das dünnste Foldable gezeigt, gerade mit dem Oppo N5. Und haben da auch mit angegeben, der limitierende Faktor, was die Dünne betrifft, wäre mittlerweile der USB-C-Anschluss. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast.
Ich habe sie gesehen,
ja. Das Ding ist ja wirklich unwesentlich dicker als der USB-C-Stecker.
Ja.
Und das für ein Foldable, weil ich ja auch immer gesagt habe, der Limit, also für mich ist ausschlaggebend bei dem Foldable, wie dick ist es im zugeklappten Zustand. Mhm. Und da muss man sagen, da haben wir wir hatten das sowieso schon auch mit Konkurrenz oder mit anderen Herstellern, wo wir wirklich dünne Geräte mittlerweile hatten. Aber hier mit den Bildern, die du gesehen hast oder die wir gesehen haben zum N5, sind wir, glaube ich, jetzt bei einer zusammengefalteten Dicke angekommen, mit der ich durchaus leben kann.
Ja.
Aber da ist halt wirklich die Frage der Stabilität, wobei wir da eigentlich keine negativen Nachrichten in der Vergangenheit hatten, jetzt bei den Foldables in Bezug auf Stabilität. Wie gesagt, da wäre ich jetzt mal gespannt bei dem neuen N5. Das wird dann wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis wir da mal Infos dazu haben werden, wie es da aussieht. Aber alleine die Bilder, Freunde, also das ist
Übrigens, noch ein ganz kleiner Nachtrag nochmal zu dem Samsung-Event, weil wir gerade bei faltbaren Smartphones gewesen sind oder ja im Endeffekt noch da sind. Sie haben auch ein Multifold angeteased. Multifold bedeutet in dem Fall wahrscheinlich die Dreifaltigkeit, dass Samsung wohl auch ein dreifaltbares Gerät vorstellen wird. Naja gut, es gibt ja dieses Mate XT, das ist ja dreifach faltbar. Mhm. Und da möchte Samsung natürlich nicht in keinsterlei Weise hinterher hinken. Und jetzt wollen sie ein Multifold irgendwann rausbringen. Schöner Name, dass es Multifold heißen soll. Bin ich gespannt, wie sich das dann darstellen wird, das Gerät. Naja, gut, das ist mir nur gerade noch eingefallen, was bezüglich dem Event. Ja gut, wir werden sehen, wie das 17R aussehen wird. Und das wäre natürlich auch eigentlich das ideale Gerät, wenn man es so dünn machen wollte, wenn es wirklich noch dünner werden soll als 6,25 mm, dass man wieder mal die Gerüchte aufkocht zu einem Portless iPhone. Vor Jahren hatten wir ja auch schon darüber gesprochen, dass Apple angeblich an einem Portless-Gerät arbeitet. Das Gerücht ist ja auch quasi komplett wieder verschwunden. Nichts mit Portless. Es sollte ja sogar Portless und Buttonless werden. Ne? Und gut, die Knöpfe wird es weiterhin geben. Es sind ja noch welche dazugekommen. Also die Illusion, die habe ich mir schon abgeschminkt. Der Illusion gebe ich mich nicht hin. Aber Portless wäre möglich, wenn sich MagSafe dementsprechend noch ein bisschen weiterentwickelt, auch mit der Ladegeschwindigkeit, könnte man das Gerät auch portless machen.
Die Frage ist halt, wenn jemand das iPhone professionell für Bilder oder wie gerade auch Video nutzt, inwieweit will er sich da die Übertragung, also eine 100% kabellose Übertragung halt antun. Genauso das ja. Feature, was sie gezeigt hatten mit dem Schreiben auf externe Festplatten über USB-C, gerade für Video, wäre halt die Frage, inwieweit wollten sie das halt gerade in den Pro-Geräten halt wirklich dann
ohne ja gut, das USB 17, machen. 17R wäre ja kein Pro-Gerät, wenn sie damit anfangen würden, das Portless zu bestellen.
Ja, die Frage ist halt, wo hört's auf? Weil wenn sie da einmal ohne Port sind,
ja, gut.
Oder wann wäre es halt bei den restlichen Geräten soweit? Weil die Gerüchte hatten wir ja schon länger, auch du hast ja auch eben gerade angesprochen, halt mit Buttonless. Das sind ja Gerüchte, die im Umlauf sind, schon bevor wir jetzt die Gerüchte hatten zu einem 17R, um mal bei dem Namen zu bleiben.
Ja, ja.
Und da ist halt die Frage, ich denke mal, langfristig würde Apple das gerne so durchziehen. Nur die Frage ist halt, wann wären sie soweit?
Ja.
Gerade wenn man mal guckt, mit MagSafe, Ladetechnik ist eigentlich immer noch
relativ langsam
im Vergleich zu halt dem, was halt aktuell halt geht über Kabel. Gerade im Vergleich zu Android und Fast Charging, was da manche machen. Ja, ist selbst USB-C langsam. Und gerade halt die Implementierung von MagSafe bei Apple ist halt da noch vergleichsweise sehr langsam. Wo willst du da hingehen? Gerade im Hinblick auf dem, was halt mit G als offenem Standard halt möglich ist. Wo willst du halt dann wieder anfangen mit einer proprietären Lösung? Und vor allem passiv. Ja, es gibt da ja auch ein paar aktiv gekühlte Systeme, die bei Android da unterwegs sind.
Ja, ja.
Inwieweit willst du sowas halt haben? Ja, oder inwieweit würde das halt Apple machen wollen? Und mit den Problemen, die wir in der Vergangenheit hatten mit den Lade- oder mit eigenen Ladelösungen von Apple in Bezug oder auf Artikel, die halt nie Marktreife erreicht haben, ist halt die Frage, wie lange würde es da bei Apple halt noch dauern, bis sie da mit einem Produkt kämen, was halt wirklich dann auch in Bezug auf Marktreife beziehungsweise auch gerade Ladegeschwindigkeit und Datenübertragung dann halt so weit wäre, dass du sagst, okay.
Ja,
klar, wir haben Bluetooth, wir haben WLAN, aber ist das halt.
Ich glaube, das wird auch nicht im 17R kommen, zumindest nicht in dieser Generation. Aber es wäre die richtige Wahl, damit anzufangen in so einem Lifestyle-Produkt, weil das 17R ist nach meiner Meinung ein Produkt, ein reines Lifestyle-Produkt, weil es soll dünn werden, es soll elegant werden. Das adressiert nach meiner Meinung den lifestyleigen Kunden mehr als den, ne, von der Ausrichtung
das, her. Ja, ja, aber ich denke als Technologieträger nicht mal so verkehrt, weil wenn wir uns mal das MacBook Air angucken.
Es war ja auch nie so ein richtiger Technologieträger von den Specs her gesehen, nur von der Dünne her. Sonst technisch gesehen war es ja.
Ja, okay, aber du musst ja gucken, wo ist es heute?
Wo ist es heute? Aber heute ist es auch technisch gesehen gerade
von den Specs. Es ist kein Pro, aber nee, die Technik, nee, die drinsteckt, deckt im Prinzip das ab, was du als Konsumer oder als normalen User eigentlich brauchst.
Es hat schon sehr viele Überschneidungen, wo auch einige Leute aus dem Pro-Bereich gut mitarbeiten können.
Das mal dahingestellt, aber für dich als normaler Nutzer ist das eigentlich von der Technik her vollkommen ausreichend. Das war am Anfang ja eher noch ein Kompromiss.
Klar.
Einmal was Anschlüsse und vor allem halt Leistungsfähigkeit war. Du hast dich halt damit abgefunden. Du konntest das für dich halt umsetzen, entweder als Zweitgerät oder aber, weil es halt vom Formfaktor her sehr interessant für dich war, leicht, relativ kompakt, vor allem sehr dünn. Mhm. Ja, das waren halt die Kompromisse, die du vielleicht oder die du bewusst eingegangen bist. Mittlerweile kannst du die Kompromisse guten Herzens eingehen, ja, weil das Ding ist leistungsfähig wie Sau. Ja,
ja.
Das deckt im Prinzip für dich gerade, wie gesagt, ein bisschen Bildbearbeitung, ein bisschen Videobearbeitung, gerade E-Mail und Websurfen, ja, da kannst du mit dem Ding machen ohne Probleme. Ja,
ja, auf jeden
Fall. Das, wie gesagt, und das ist halt auch wieder die Frage, wir sind mittlerweile bei einer, gerade auch mit den CPUs, bei einer Leistungsfähigkeit angelangt, ja, wo auch so ein Air alles im Prinzip abdecken kann, was du machen willst.
Klar.
Nur da halt wieder die Frage, wenn du das halt ein bisschen im Bereich, und das kann ja auch Video, ja, das kann, mit dem kannst du fotografieren, das wird wahrscheinlich, ob das dann Pro-Level-Qualität abliefern kann, ist die andere Frage, weil da ist wieder die Frage, welche Kompromisse geht Apple ein in Bezug auf die Kamera, Dünne etc., Kamerabump, wird es wirklich Pro-Level-Qualität abliefern können? Ich denke mal eher weniger, ja, wenn dann wahrscheinlich eher Standard iPhone, ja, wobei da muss man auch mal gucken, wird es das wirklich können oder wird es vielleicht eine Generation hinten dran sein, was die Kamera betrifft, wobei sich Apple das, denke ich mal, eher weniger leisten kann. Das sollte schon Standard-iPhone
abliefern. Ich denke, das wird es auch tun. Also Standard-Qualität. Also
nicht unbedingt Pro-Level, aber
die Standard-Linie
wird es können.
Also die Kamera wird wahrscheinlich mit dem Standard-iPhone 17 gleich sein. Davon gehe ich mal aus.
Genau. Ja. Nur da wird es, denke ich mal, schon einen Trend aufzeigen, den Apple, denke ich, schon für die oder auf langfristig zumindest mal für die komplette iPhone-Familie sieht, ja. Wir werden es, denke ich mal, nicht ohne Port sehen, aber wenn das Gerät irgendwann mal ohne USB-C oder so kommen sollte und da auf MagSafe geht, wird das, denke ich, schon ein Ding sein, was sie generell bei den iPhones gerne machen würden.
Ja, ja, klar.
Ob das dann die ganze Familie sein wird, ist die andere Frage. Vielleicht sind das auch wieder so Pro-Features, dass du halt, wie gesagt, am Pro nach wie vor halt USB-C haben wirst, beziehungsweise den dann gültigen Standard mit allen Möglichkeiten, die er halt bietet. Aber beim Standard-iPhone, denke ich mal, ist das schon so die Ecke, genauso wie damals das iPhone 10, ist das schon so das Ding, was sie, glaube ich, oder wo sie das iPhone im Prinzip sehen.
Naja, wir werden gespannt bleiben. Also ich bin sehr gespannt auf das 17R. Das weckt bei mir irgendwo schon, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, es weckt Begehrlichkeiten. Das interessiert mich wirklich, wie Apple das Ding dann letztendlich uns präsentieren wird, in welcher Art und Weise. Ja, bin ich sehr gespannt. Und welche Einbußen in Bezug auf Akku wir hinnehmen müssen, das ist ja auch interessant. Schauen wir mal. Gut.
Wobei ich Akkulaufzeit für mich noch nicht mal so als limitierenden Faktor jetzt sehe.
Ja.
Solange wir da an Zeiten kommen, wie jetzt bei den 13ern, und da sind wir ein paar Generationen zurück, solange wir da solche Akkulaufzeiten sehen können, wäre das für mich vollkommen in Ordnung. Klar, auch da wieder, braucht es wirklich dann so ein ultradünnes Gerät und warum nutzt man dann die Möglichkeiten nicht für mehr Akku? Okay, ja, sagen wir, oder haben wir auch immer gesagt, aber wie gesagt, solange die Akkulaufzeit da so wäre, wäre das für mich schon in Ordnung.
Ja, aber es ist natürlich immer, ich finde, in der Praxis hat man mehr von einer längeren Akkulaufzeit als von einem sehr dünnen Gerät. Lässt sich natürlich auf dem Papier besser verkaufen und ist stylischer, so ein dünnes Gerät. Aber im Alltag, denke ich, bringt 99% der Nutzer eine längere Akkulaufzeit wesentlich mehr als ein dünneres Gerät. Ist meine Meinung.
Na.
Weil wir reden ja hier nicht von Zentimetern, wir reden ja hier über Millimeter. Es ist ja eigentlich marginal. Na gut. Dann lass uns nochmal über das iPhone SE der vierten Generation sprechen. So soll es ja angeblich heißen. Nämlich hat sich ein alter Bekannter wieder zu Wort gemeldet, der sich lange nicht zu Wort gemeldet hat, der aber einen relativ guten Track Record hat, was die Gerüchte angeht und die Vorhersagen angeht und die Leaks angeht. Nämlich Evan Bass hat sich gemeldet. Der hat gesagt, der Name soll bleiben. Wir gehen jetzt nicht auf iPhone 16e, weil das war ja der Name, der in der Vergangenheit kolportiert worden ist. Es soll iPhone SE weiterhin heißen, das Gerät. Und es soll eine Dynamic Island haben. Da gab es ja auch noch Diskussionen. Viele sagen keine Dynamic Island, nur eine Notch. Ja, und es soll so ein Mix sein aus einem iPhone 14 Design mit einer Zugabe oder mit der Zugabe, dass eine Dynamic Island reinkommt. Gut, dann könnte man ja gleich sagen, ein iPhone 14 Pro Design, weil das hat ja eine Dynamic Island. Und ich hoffe, das Gerät wird eine Dynamic Island bekommen. Das habe ich auch schon in der Vergangenheit des Öfteren gesagt, weil die iPhone SE-Geräte sind ja relativ lange am Markt. Und wenn man dann auf eine alte Technik setzt, die Apple schon in den Geräten halt gar nicht mehr verbaut, wäre das nach meiner Meinung relativ fatal. Dann sollen sie lieber die Kamera-Buttons und Action-Button weglassen, aber eine Dynamic Island, ob das so gut ist, das bezweifle ich. Gut, und Evan Bass hat sich auch noch mal zum iPad Air der 7. Generation, also der kommenden Generation, geäußert. Da gab es ja auch in den letzten Wochen Gerüchte, dass sie gleich auf einen M4 gehen werden und nicht den M3 einbauen, was ja der nächste Schritt wäre, weil derzeit sind die Geräte auf M2 unterwegs, die aktuellen iPad Air-Geräte. Und da hat er gesagt, das wird nicht kommen. Sie halten das die Reihenfolge ein, da wird erst ein M3 reinkommen. Ganz einfacher Grund, weil die aktuellen iPad Pro-Geräte sind ja auf M4 unterwegs und dann wären die neuen iPad Air-Geräte zu nah an den aktuellen iPad Pro-Modellen. Gut. Nach meiner Meinung gibt es da natürlich auch noch andere Unterscheidungsmerkmale. Das ist jetzt nicht nur der SoC, aber ich bin gespannt, ob M3 oder ob die gleich auf M4 gehen. Und zum iPad Pro hat er auch noch gesagt, dass es nur einen Speedbump geben wird. Das wird im Herbst wohl rauskommen und da wird man nur auf M5 gehen. Deswegen auch, ja, nur. Und der Rest soll bleiben. Also von den Daten, vom Design her wird sich da nicht viel verändern. Es wird ein klassisches Speedbump-Update geben und die komplette iPad-Palette soll dieses Jahr noch aktualisiert werden, abgesehen vom iPad Mini. Das soll halt dieses Jahr nicht aktualisiert werden. Das würde mich auch wundern, weil die sind ja immer so ein bisschen hinterher im Zeitplan und immer länger am Markt, die Mini-Geräte. Da lässt sich Apple ja traditionell etwas mehr Zeit. So. Kommen wir zum Leib- und Magenthema meinerseits. Mark Gurman hat sich nochmal zum AirPort-Produkt geäußert und es gibt da so ein paar neue Gerüchte. Er sagt,
Gibt es neue Gerüchte?
Ja, er hat das noch ein bisschen konkretisiert, wie man so schön sagt. Er hat gesagt, es wird kein Router werden. Das will ich auch gar nicht. Im Endeffekt ist ja die AirPort Extreme auch kein klassischer Router. Ich brauche ja noch eine Konnektivität über eine Fritzbox. Ich kann mich ja gar nicht direkt mit der AirPort Extreme ins Netz einwählen. Letztendlich ist für mich ein AirPort Extreme auch kein Router. Es ist ein Access Point. Und genau so soll auch die Neuauflage der AirPort-Geräte werden. Es soll ein Access Point werden. Und damit wäre ich ja vollkommen zufrieden, wenn sie einen ordentlich soliden Access Point rausbringen würden mit den Komfort-Features und mit der Ausnutzung, was das Apple-Ökosystem anbietet. Das wäre ja so mein feuchter Traum. Und das hat er auch mehr oder weniger so in die Gerüchteküche nochmal hineingeworfen. Eine Steuerzentrale, ein Smart-Home-Hub mit der kompletten Ausnutzung der Smartphone-Funktionalitäten, die Apple halt im HomeKit-Ökosystem anbietet, Meta-Kompatibilität etc. Eine zusätzliche Sicherheitszentrale, ein zusätzlicher Mesh-Point, der auch eine Border-Router Funktionalität übernehmen kann. Das übernimmt ja auch zum Beispiel das Apple TV oder der HomePod, der fungiert ja auch im Smart Home Netzwerk als Border Router oder als Border Mesh Point sozusagen. Also das soll angeblich alles in dieses mysteriöse Netzwerkgerät hineinwandern. Und das ist ja auch das, was ich mir vorstelle. Ein Herzstück im Apple-Ökosystem oder im Apple-Netzwerk, wie es früher einmal die AirPort-Systeme werden. Er sagt so schön, die Erkenntnisse aus der alten AirPort-Area mit aktuellen Technologien. Ja, oder mit, ja, das soll das Gerät angeblich dann abbilden. Und das wäre das, was ich mir eigentlich wünsche. Tja. Jetzt bist du platt.
Ich frage mich, ob da wirklich noch so der Bedarf bei Apple-Kunden halt einfach da ist.
Also in meiner Bubble schreien alle nach einer neuen AirPort oder nach einem.
Weil wir reden ja gerne mal drüber und dass wir das generell diesen Bereich halt bei Apple vermissen, aber ob da wirklich so. Nachfrage für da wäre.
Naja, ich denke, wenn sie wirklich diese ganzen Funktionalitäten einbauen würden, wie es im Moment von Mark Gurman skizziert wird, dann weckt es natürlich auch Begehrlichkeiten bei Neukunden, die, also Neukunden in Anführungsstrichen, Neukunden, die früher noch keine AirPod hatten, die vielleicht auch erst später geboren sind, wo es noch gar keine AirPod gab, so ungefähr, und dann halt die Vorteile sehen, weil letztendlich kann das Gerät wesentlich mehr lösen oder mehr Funktionalitäten anbieten, als das Drittanbieter können, weil es ja viel dichter im System verwoben werden kann. Also das halte ich schon für ein Gerät, was durchaus interessant sein könnte. Vielleicht sogar mit einem USB-Anschluss, dass man wieder ein Netzwerkanschluss hat für AirPrint etc. AirPlay. Du kannst ja da alles reinhängen, was Apple da so anbietet, netzwerktechnisch. Also ich wäre dem sehr aufgeschlossen oder würde dem sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Ich habe ja noch im Netzwerk eine alte AirPod Extreme laufen mit einer Time Machine oder mit einer 2,5 Zoll Platte und da läuft immer noch zusätzlich ein Backup. Funktioniert immer noch ohne Probleme. Sowas könnte man ja auch noch in so einen Access Point reinsetzen. USB-C-Anschluss, Festplattenanschluss, Time Machine Lösung etc. Ich hoffe, dass das natürlich auch alles kommen wird. Gut, das wird man dann sehen. Und das zu einem vernünftigen Preis. Das ist natürlich auch die Frage. Weil
ja, die Frage ist halt, was sie vielleicht auch als Services noch dann mit ins Gerät bringen wollten, wie halt teilweise Funktionen aus macOS bzw. iOS mit der Anonymisierung, die du mittlerweile hast, ja, mit diesen VPN-Funktionen etc., dass sie das auf einen Access Point packen für alle Geräte, die dann einfach da angemeldet sind.
Zum Beispiel.
Und halt auch Geräte, die halt nicht für Apple sind, nicht von Apple sind. Dass du dann auch mit deinem Android-Smartphone, was deine Kinder vielleicht nutzen oder deine Frau, ja, weil sie nicht im Apple-System unterwegs ist, oder auch mit einem Windows-Rechner, den du über den Access Point verbindest, dass du dann über diesen Apple-Service dann einfach quasi ja, geschützt, ist vielleicht jetzt zu viel gesagt,
ja, ja.
Aber wie gesagt, anonymisiert im Netz einfach unterwegs
sein. Zum Beispiel.
Ja. Das wäre noch eine Möglichkeit und auch halt wieder, mein Gott, ja, keine Ahnung, ob dann sowas wie wie hieß der letzte Bezahlservice von Apple? Apple, nicht Dot.me.
Der letzte.
Mobile.me?
Nee. Mobile.me.
War der bezahlt? Nee.
Naja, du konntest dir eine Festplatte, eine virtuelle Festplatte mieten sozusagen. Das war bei Mobile.me möglich letztendlich. Der war aufpreispflichtig.
Wann habe ich dann das letzte Mal für irgendwelche Apple Online Services bezahlt? War das auf Mobile.me?
Mobile ist schon lange her, Mobile.me.
Ja, ich sag ja.
Ja, und
das, weil ja, auf jeden Fall, es gab mal eine Zeit, ja, da hast du
es
ja
gab deine, mal eine Zeit, ja, ist schon lange
da hast
her.
Du, da hast du da bezahlt für, ja, ja. Nicht nur für deinen Cloud-Speicher, sondern ja für das Online-Angebot. Vielleicht kommt ja da auch wieder was in diese Richtung.
Ja gut, ich meine, wir haben ja schon genug Bezahlservice, iCloud etc. pp. Also ja, und ja. Wenn sich Apple dementsprechend da noch weiterhin noch aufstellt, noch einen zusätzlichen Dienst mit anbieten würde, der vielleicht nur exklusiv in Kombination mit dem Access Point abzubilden ist, warum nicht? Keine Ahnung.
Ja.
Ich würde es mir wünschen.
Gut.
Und für einen vernünftigen Preis.
Ja, okay, das ist ja wieder ja.
Weil die AirPod Extreme, die gab es logischerweise ohne Festplatte, weil die hatte keine Festplatte drin, für 179 Euro. Dass wir da hinkommen werden, das bezweifle ich. Ich denke mal, die Geräte werden wesentlich teurer werden, sind dann wahrscheinlich auch hoffentlich vom Funktionsumfang etwas ausgiebiger oder umfangreicher. Also den alten AirPod Extreme Preis, den kann ich mir, glaube ich, abschminken. Ich vermute mal 2,99, 3,49, also mindestens.
Oh, nee, zu teuer.
Es kommt drauf an, was es kann, ne? Das wissen wir ja noch nicht. Also 2,99 wäre meine Schmerzgrenze, meine persönliche, mit den Funktionalitäten, die ich mir wünsche. Und der Wunschzettel war ja groß, ne? Oder ist ja groß. Ja. Naja, gut. Für mich wäre es nur konsequent, wenn Apple wirklich auch, wenn sie wirklich auch in diesen Smart-Home-Markt noch größer einsteigen wollen, wo wir im Moment von ausgehen, weil die ganze Gerüchtesituation geht ja dahin, dass Apple Smart-Home-Devices rausbringen wird, dass sie auch ein Herzstück rausbringen, womit die ganzen Geräte gemanagt, gesteuert und angesprochen werden. Das wäre nur konsequent. Aber okay, gut. Das dazu. Ja, der nächste Beitrag, der hat mich etwas verwirrt zurückgelassen. Wenn es nicht von einem sehr renommierten, von einer sehr renommierten Publikation gekommen wäre, würde ich sagen, die wollen uns hier etwas veräppeln oder die haben die falsche Glaskugel geputzt. Es gibt von The Alec einen sehr ausführlichen Bericht zu der OLED-Situation in MacBooks. Respektive geht dieser Artikel ganz stark auf die MacBook Air-Geräte ein. Und um das jetzt mal kurz zu fassen, sie gehen davon aus, dass das erste MacBook Air mit OLED erst 2029 kommen wird. Und wo ich das gelesen habe, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie gehen jetzt nicht auf die MacBook Pro Geräte ein. Ob die jetzt davor kommen werden, normalerweise ist ja immer so, dass die MacBook Pros die High-End-Technologien bekommen, in Anführungsstrichen, und dass die Air-Geräte nachtropfen oder dann nachfolgen. Deswegen wundert es mich, dass dieser Artikel explizit auf die MacBook Air-Geräte eingeht. Und der Zeitplan wundert mich auch, weil es ist ja so, dass Konkurrenzprodukte aus dem Windows-Bereich schon lange mit OLED am Start sind. Es wundert mich, dieses OLED-Problem in MacBooks wundert mich oder lässt mich immer mehr verwundert zurück. Es ist ja jetzt nur keine Hexentechnologie.
Nee, das nicht, aber ich denke, dass Apple der Meinung ist, dass sie mit ihren Bildschirmen, die sie verbauen, da schon sehr gut abliefern. Und dass sie da nicht den Druck sehen, OLED gestern machen zu müssen.
Das ist richtig. Und immer wieder wird von den Publikationen angeführt, dass Apple es deswegen so weit nach hinten verschiebt. Also der ursprüngliche Plan sei angeblich auch erst 2026 gewesen, wird im Artikel noch herausgearbeitet. Aber der Gedanke ist halt angeblich bei Apple, weil die Absatzzahlen der iPad Pros M4, das sind ja die ersten Geräte mit OLED-Displays, so schlecht gewesen sind. Die Geräte haben sich nicht so gut verkauft, wie Apple es gerne hätte. Aber das liegt nach meiner Meinung nicht am OLED-Display, das liegt am Preis von den Geräten. Die M4 Pro-Geräte sind relativ preisintensiv und da sind wir wieder beim anderen Problem, iPad OS. You name it, wir wollen es jetzt hier nicht noch ausrollen, haben wir schon in der Vergangenheit oft genug getan. Das liegt nicht am OLED-Display, das liegt am Preis und in Kombination mit iPad OS, ist meine Meinung.
Ja.
Gut, also ich bin gespannt, 2029 sind noch über 4 Jahre hin, fast 6 Jahre, fast 5 Jahre, nicht 6 Jahre. Da bin ich gespannt.
Ja, kann so sein.
So, kommen wir zum Schluss noch zu 2 Mac Mini-Themen. Oh, wir sind ja heute wieder echt stramm in der Zeit. Wenig Smalltalk und ganz stark an unserer Themenlinie sozusagen. Also, es gibt einen neuen Anbieter, der nennt sich expandmacmini.com. Das ist eine Ausgliederung einer anderen Firma sozusagen. Also das hört noch zu einem größeren Firmenkonstrukt. Also es ist jetzt kein letztendlich kein Startup im klassischen Sinne, sondern es ist eine Ausgliederung aus einem kompletten Firmenkonstrukt heraus. Deswegen stimmt mich diese Nachricht und diese Preise stimmen mich da etwas wohlwollend gegenüber dem Produkt. Wäre das jetzt ein Startup, würde ich sagen, Vorsicht, aber aufgrund dessen, dass es aus einem Firmenkonstrukt entstanden ist, das Ganze, bin ich da etwas optimistischer unterwegs. Es geht um explizit das Startprodukt, es gibt nur ein Produkt derzeit, das ist eine 2 Terabyte Nachrüst-SSD für den Mac Mini M4, explizit für den M4, nicht für den M4 Pro, das soll später kommen und es ist erfrischend günstig, wenn man jetzt die Preise von Apple in Kontext setzt, nämlich nur $259 für 2 Terabyte. Und es soll angeblich der gleiche NAND-Speicher sein, der auch von Apple verbaut wird und soll auch aus dem gleichen Werk herauskommen. Ja, das sind so die Hintergründe dazu. Es gibt von Apple Insider noch einen ausführlichen Testbericht. Da schneidet das Produkt ganz gut ab. Ja, gut. Das lasse ich jetzt mal so wertfrei stehen. Der Preis ist halt heiß. Finde ich.
Ich frage mich, was ist dann der Unterschied zwischen dem 4 und dem Pro?
Die Bauform.
Okay, ich kenne die Unterschiede. Ah, ist die Bauform echt
anders? Die Bauform anders? Sind, nee, die sind komplett anders. Also der Pro hat eine andere Bauform als der M4. Also zumindest die SSD-Module.
Ah, okay.
Und die
war mir so gar nicht bekannt.
Die SSD-Module sind sehr, also von dem M4 sehen sehr ähnlich aus wie eine 2230er NVMe-SSD, also eine M2 2230er NVMe-SSD und sind natürlich nicht identisch, klar, und die M4 Pro Aufnahme oder die M4 Pro Bauform ist völlig abstrus. Also das ist ein völlig verwinkeltes Gerät. Auf den ersten Blick würde man jetzt nicht sagen, dass das eine SSD ist. Also da muss man schon genau hingucken, um dieses Bauteil auch als SSD zu identifizieren.
Ja. Was erlaube Apple?
Die erlauben sich sehr viel. Gerade bei den SSD-Preisen. Ich habe mir die nochmal angeguckt. Ich meine, man weiß ja, dass es recht teuer ist, aber ich habe mir nochmal die Preise angeguckt. Das ist unverschämt. Das ist echt unverschämt. Also, ich sag mal so, von 256 auf 512 geht es noch.
Genau, ja.
Aber dann, ich glaube auch so bis 1 Terabyte geht es auch noch einigermaßen. Aber dann wird's, wenn es so ein bisschen interessant wird, so 2 Terabyte, da wird es dann ganz, ganz frech. Das ist ganz frech von Apple. Sorry, muss man so sagen. Ich mag ja Apple, aber das ist, es ist unverschämt. Na gut. Und wieso? Weil sie es können. Und weil es gekauft wird.
Ja, okay, was bleibt dir als Apple-Nutzer denn auch anderes übrig?
Sofern du im System bleiben willst.
Upgrade haben willst, musst du halt dafür in die Tasche greifen.
Ne? Sofern du im goldenen Käfig bleiben möchtest, musst du halt in die Tasche greifen. Oder musst mit externen Lösungen arbeiten, etc. Was nicht immer ganz so elegant ist. Gerade im mobilen Einsatz. Aber okay, haben wir alles schon besprochen. Aber man kann sich auch immer wieder darüber aufregen. Das ist so. Ich meine, ich mag ja Apple so ein wenig. Ich denke, das hat man herausgehört in den letzten 664 Folgen, dass ich die Firma mag. Aber sie drehen auch eine Menge Scheiße, muss man mal so sagen. Gut. Und das letzte Produkt, das hat bei ganz, ganz vielen Unternehmen und Firmen für ein großes Hallo gesorgt. Du glaubst ja gar nicht, was bei uns in der Universität die Sektkorken geknallt haben, seitdem Kensington bekannt gegeben hat, dass sie jetzt auch eine Sicherheitshalterung für den Mac Mini am Start haben. Gab es ja leider bisher nicht und gerade im Bereich von Unternehmen, wo vielleicht auch die Mac Minis so halb öffentlich stehen etc., da möchte man natürlich die Geräte doch relativ sicher unterbringen. Und Kensington hat jetzt endlich eine Halterung rausgebracht, wo man halt den Mac Mini auch irgendwo befestigen kann und die Halterung mit einem Kensington-Lock irgendwo befestigen kann. Ist ja, Kensington ist ja ein Begriff, das ist ja auch ein Standard. Viele Geräte haben ja auch fest verbaute Kensington-Halterungen für die Sicherheitskabel. Der Mac Mini hat es von Haus aus leider nicht. Ich glaube, kein Gerät von Apple hat serienmäßig einen Kensington-Lock verbaut. Da haben sich ja drauf verzichtet. Und wie gesagt, die haben jetzt eine solide Halterung am Start. Ist eine Stahlhalterung, wo man den Mac Mini reinschrauben kann.
Hatten die ersten Mac Mini nicht in Kensington?
Glaube ich nicht, nee. Ich glaube, Apple hat noch nie Kensington serienmäßig verbaut, in irgendeiner Weise. Halbwissen, aber ich glaube nicht. Und wie gesagt, es gibt es jetzt derzeit, glaube ich, exklusiv nur bei Apple, dieses Kensington-Produkt, wird dann aber später wahrscheinlich auch direkt von Kensington vertrieben. Und das Ding kostet 79,95 inklusive Schloss, muss man dazu sagen, und inklusive dem obligatorischen Stahlseil, was von Kensington vertrieben wird. Preis finde ich durchaus okay, kann man nicht meckern. Da werden jetzt sicherlich einige sagen, ja, da kann man sich ja auch was aus dem 3D-Drucker rausdrucken und separat so ein Kensington-Schloss kaufen. Kann man machen, ist aber letztendlich nicht so stabil, als wenn man diesen Stahlkäfig kauft, wo der Mac Mini drin steckt.
Ja.
Wie heißt es schön? Kann man machen, ist aber scheiße. ist doch so. Ja. Gut. Dann sind wir doch eigentlich mit unserem Hauptthemenlauf durch, ne?
Ich denke schon, ja.
Das hört sich immer so an, als ob wir noch einen Nebenthemenlauf haben, wenn ich das sage. Okay, haben wir ja nicht. Ja, gibt's was Neues aus der Automobilszene, was wir hier vielleicht noch anbringen müssen? Nein, gibt's nicht. Okay. Über das neue Model Y sprechen wir nicht. Das lassen wir weg.
Ja, über diese eine Audi-Studie da mit Offroad und Dings brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Ja.
Das habe ich noch nicht einmal mitbekommen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so ein US-Exklusiv-Dingen war. Ja, ich fand es halt nur auch mäßig daneben. Ja, ich fand es ganz interessant. Der eine Verband der Audi-Händler hat ja jetzt gerade auch wieder negativ angebracht, die Preisentwicklung bei Audi. Mhm. Und die Modellentwicklung, dass halt eigentlich kein Auto, also nicht nur die Preisentwicklung, auch die gerade die für Geschäftskunden die Leasingraten so explodiert sind, dass kein Auto oder kein vernünftig ausgestattetes Auto bei Audi mehr unter 100.000 Euro anfängt. Wie gesagt, das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Bericht. Ich weiß nicht, was es bringen soll, aber ich fand das Interview ganz nett.
Ja, im Prinzip. Es ist ja nicht nur Audi, es ist ja auch generell bei VW der Fall.
Aber da wurde, wie gesagt, von diesem Audi-Händlerverband wurde gerade gemeckert, dass halt viele Audi-Kunden auf Skoda, alle Skoda.
Und selbst die Skoda-Produkte, die sind auch in den letzten Jahren schon relativ teuer geworden, sage ich jetzt mal. Also ja, da, wo sie mal angefangen haben, sind sie
halt ausstattungsbereinigt. Ja.
Sind sie schon lange nicht mehr. Natürlich sind sie auf dem absolut gleichen Qualitätslevel wie ein Volkswagen.
Aber das heißt, klar. Aber wenn wir mal beim VAG-Konzern bleiben, wenn du mal guckst, Seat kriegst du heute auch nicht mehr geschenkt.
Nein. Ich meine,
das war ja früher auch mal, was heißt günstig Marke, aber es war auf jeden Fall günstiger als das, was du heute mittlerweile dafür bezahlst. Ja.
Oder ja genauso. Also ja. Volkswagen ist schon lange kein Volkswagen mehr. Also das, wofür der Name eigentlich steht, da sind sie schon lange nicht mehr.
Ja, gerade dieser Ansatz früher Käfer, Golf am Anfang oder auch Polo, dass du sagst, du hast da wirklich Fahrzeuge, die sich ein Arbeitnehmer auch bequem leisten kann. Wie gesagt, immer Motorisierung, Ausstattung mal dahingestellt, ja. Aber wo du sagst, das ist wirklich noch ein Volkswagen, und VW hätte ja eigentlich die Möglichkeit gehabt, dieses Premium-Segment über andere Marken abzudecken. Das muss ja nicht unbedingt ein VW sein.
Ja, sie hätten das ja auch in einer eigenen Produktlinie abbilden können. Genau. Mit Phaeton, Touareg etc. Das kann ja durchaus ein Premium-Produkt sein. Oder dann halt auch,
wie gesagt, Audi. Ja,
die, ja klar. Ja. Das ist ja alles nicht das Thema. Phaeton haben sie nicht mehr im Sortiment. Klar, muss ja auch nicht sein.
Ist auch raus. Ja,
ja, und
Ayrton.
Ach, dieser Shortbreak-Kombi.
Den gab es zuletzt nur noch als, genau.
Ja, obwohl, das mittlerweile auch war raus. Das ein Premium-Produkt? Das war doch so ein Passat-Verschnitt, oder?
Ja, das war schon, der Anspruch war dann schon ein bisschen anders.
Ja. Obwohl der Shortbreak hat mir sehr gut gefallen.
Also
war ein schönes Auto.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist schon lange kein Volkswagen mehr. Und ich meine, ich bin großer Volkswagen-Fan. Also ich habe...
Ja, guck du mal, was
keine
du
Frage.
Für so eine... Wie heißt der? Nicht Bulli, T...
Ja.
T-Klasse ist auch wieder Mercedes. Ne, wie T-Modell?
Nee, T-Modell? T-Modell ist auch Variant, Mercedes.
Keine Ahnung. Ja, deswegen, das auch die ganzen Bezeichnungen.
T7 oder T6 oder wo sie jetzt gerade sind, da gibt es ja auch Verwirrungen in der Namensbezeichnung. Wie gesagt, obwohl ich Fan bin, bin ich mit den Namensbezeichnungen bei den Transportern, bei den Bullis gar nicht mehr so auf der Höhe der Zeit, muss ich sagen. Weil,
ja, vor allem preislich sind die ja auch, also wenn du da mal sagst, ja Familie.
Ist kein Familienwagen mehr. Ja. Bekannter von mir, der hat sich so ein Fahrzeug geleast, ja, vernünftig ausgestatteter Bulli, in Anführungsstrichen, Multivan, wie sie früher einmal hießen, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch so heißen, keine Ahnung, da war der kurz vor den 100.000 Euro. Das ist doch nicht, ist doch nicht der Anspruch für ein Familienfahrzeug. Das ist doch nicht abbildbar, zumindest für den Otto Normal.
Vor allem sowas kriegst du ja vor allem auch nicht mehr bezahlbar, egal von welchem deutschen Automobilhersteller.
Also
bezahlbar in der Region, wo ich sage, der liegt deutlich unter diesem Betrag, den du eben genannt hast.
Selbst wenn du einen Ford Transit nimmst, die sind ähnlich preislich unterwegs.
Ja, Mercedes brauchst du ja auch gar nicht anfangen. Ja, alles, was in diese V-Richtung geht,
so ein
ist
Vito,
ja auch unbezahlbar.
Ja.
Klar, es gibt auch, es fahren ja genug davon rum. Also es gibt ja Leute, die oder auch Firmen, die das alles noch stemmen können. Aber wenn du gerade sagst hier, wenn du wirklich mal eine Familie hast mit 3, 4 Kindern, was ja heute sowieso schon Luxus ist, ja, im Prinzip.
Ja.
Ja, kinderreiche Familien ist ja finanziell auch so ein schwieriges Thema. Hier, Freunde, da hast du jetzt was angefangen.
Nein, aber da hast du recht. Also ich glaube oder ich gehe fest davon aus, eine durchschnittliche Familie, ein ganz normaler durchschnittlicher durchschnittlicher Haushalt kann sich kein Multivan leisten. Ist eine steile These, aber das ist meine
generell wird es damit mit zwei Fahrzeugen teilweise schwierig, weil wenn ich mal an meine Kindheit zurückdenke, da konnte mein Vater eine fünfköpfige Familie, also Frau, 3 Kinder, ernähren. Hat ein Haus abbezahlt, da war Auto da, ja, das ging alles problemlos, ja, geht ja heute gar nicht mehr.
Nein, das.
Vor allem, wenn du beruflich, wie gesagt, vor allem heute, meine Mutter war Stay-at-Home-Mom, wie es so schön im Neudeutschen heißt, ja. Gerade wenn du heute mal guckst, dass ja beide Elternteile im Prinzip zumindest mal Teilzeit arbeiten müssen um das noch irgendwie finanziell zu stemmen, bezahlt und dann auch noch einen Zweitwagen.
Ja.
Also ich habe einen Kollegen, da haben beide keinen Führerschein. Also weder er noch seine Frau. Da ist ein kleines Kind mittlerweile da. Ich weiß nicht, wie die das geregelt kriegen, weil alles generell nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Und dann noch ein Kind? Eieiei.
Okay, die leben jetzt nicht so auf dem Land wie ich, aber trotzdem, das stelle ich mir gerade so zweit schon schwer vor.
Inklusive Kind, wo dann natürlich auch im Laufe...
Vor allem so im Alter noch, ja.
Ja, aber je älter das Kind wird, je mehr Freizeitaktivitäten hat das Kind ja dann auch irgendwo auf dem Zettel sozusagen. Ja, aber
fahr doch mal schnell irgendwo mit einem Kind hin.
Ja.
Zum Arzt von mir aus, ja.
Ja,
Vergiss es.
Oder wie gesagt,
selbst die Terminplanung für deine regelmäßigen Untersuchungen, ja,
das mag
musst
wirklich
du auch erstmal alles hinkriegen.
In einer Großstadt mit vernünftigen ÖPNV funktionieren, aber sobald du ländlich wohnst, sehe ich da keine großartige.
Nee, ländlich geht es gar nicht.
Nein.
Also bei uns geht's ländlich.
Bei uns ja auch nicht. Das kannst du vergessen.
Nee. Zahl mal heute als Alleinverdiener ein Haus ab. Und unterhalte 2 Pkw.
Ja, unmöglich. Also nicht unmöglich, aber extrem schwer. Es sei denn, du verdienst richtig Kohle. Ja, das ist so. Nee, also deswegen fehlt uns wirklich wieder um wieder die Kurve zum PKW zu bekommen, ein bezahlbarer Volkswagen. Und ja.
Klar, es ist natürlich auch viel einfach geschuldet dem Umstand, dass generelle Preisentwicklung mal außen vor, dass heute in so einem Auto auch wesentlich mehr Technik steckt. Da kommst du ja schon gar nicht drum rum. Ja, da ist wesentlich mehr Technik drinne,
ja,
als früher. Das kostet auch alles Geld, gar kein Thema. Aber wenn man sich heute mal wirklich überlegt, wo so ein Golf anfängt oder auch ein Golf-Variant, ja. Früher und Golf-Variant gar kein Thema, ja.
Golf-Variant hatte ich selbst einmal. Ja, das war bezahlbar, keine Frage. Ne, kein Thema. Und selbst wenn ich mir die Preise anschaue, inflationsbereinigt anschaue, was früher ein Golf-Variant gekostet hat und was die Dinger jetzt heute kosten, da habe ich früher einen Passat für bekommen, was heute ein Golf-Variant kostet. Naja, es ist nicht.
Und auch wenn du sagst, heute verdient auch der durchschnittliche Arbeitnehmer mehr als früher, aber nicht in dem Umfang.
Nee.
Wie gerade bei Autos generell im Preis gestiegen sind. Und da muss man auch wieder sagen, wenn man heute mal guckt, der Anspruch, den man ans Auto hat oder das, was man will an Auto, ist ja auch schwierig.
Ja, gut.
Manch einer will ja dann auch unbedingt halt dann natürlich dann riesengroß unterwegs sein. Ja. Was ich mir auch nicht erschließt, weil ich nicht der Typ bin, ja. Mir ist das Auto im Prinzip egal, ja.
Also
für mich, muss von A nach B kommen, ja.
Für mich persönlich ist ein Auto in erster Linie Mittel zum Zweck, muss ich zugeben, klar.
Aber dann noch in Style, ja.
Nein, wie soll ich sagen? Das Auto wäre das letzte Objekt oder das letzte Objekt meiner Begierde, was einen hohen Stellenwert in meiner Wertekette hat, oder wie soll ich das, also ich, ja, ist so, ich könnte auch ein Dacia fahren, hätte ich gar kein Problem mit, ne?
Okay, gut.
Also, das ist kein Thema. Also es ist ein Produkt oder ein Werkzeug für mich, wo ich ganz, ganz wenig Wert drauf lege. Es gibt Dinge, da lege ich mehr Wert drauf. Vernünftige Wohnung, also vernünftige Wohnungsausstattung, vernünftig was zu essen, qualitativ vernünftig was zu essen. Aber bevor ich beim Essen Abstriche machen würde, würde ich eher beim Auto Abstriche machen. Das ist so meine Prioritätenkette sozusagen. Das Auto ist für mich das letzte Objekt der Begierde.
Wie war das? Das Auto.
Ja.
Hatten wir ja. Da kennen wir ja auch
viel Werbung. Und es ist schön, dass ich ein halbwegs vernünftiges Auto fahren darf. Okay, aber es ist nicht für mich auf Priorität Nummer 1.
Ah, aber da siehst du auch wieder, ich weiß ja, was du fährst.
Ja.
Und halbwegs vernünftig, ich weiß nicht, ob es das wirklich so trifft. Ja.
Das ist immer die Frage, wie man das sieht. Das ist immer eine Frage der Sicht. Es ist ordentlich. Okay. Ausreichend. Nein, aber wie gesagt, ich habe Glück, dass ich das fahren darf, dass ich das fahren kann, aber es ist nicht so, dass ich da mit Biegen und Brechen alles dran setzen würde, diesbezüglich meinen Status zu halten. Ja, für mich ist es Mittel zum Zweck. Es ist ein schönes Mittel zum Zweck, aber mehr auch nicht. Ganz einfach.
Ja, vor allem, wie du es eben schon gesagt hast, ja, wenn man die Möglichkeit hat, oder einem die Möglichkeit entsprechend auch gegeben wird. Okay, wunderbar.
Ja.
Mein Gott, ist ja alles kein Thema, aber wie gesagt, wenn es bei mir um eine neue Anschaffung und dann neu auch wieder in Anführungszeichen, weil wir ja eigentlich gefühlt jetzt schon seit einer Ewigkeit eigentlich nur gebraucht, beziehungsweise
Jahreswagen,
keine Erstzulassung oder so, ja.
Ist halt die beste Option. Ich würde auch niemals einen neuen Wagen kaufen, ehrlicherweise. Wozu? Tageszulassung, Jahreswagen, Halbjahreswagen, da kannst du das meiste Geld sparen.
Ja, sobald das Ding vom Hof fährt, ja. Das ist ja auch immer das, was du hast ja gerade PKW hast du ja Wertverluste die ersten Jahre, das ist ja unglaublich. Ja. Deswegen da neu zu kaufen, wenn man nicht wirklich in der Lage ist, Und wie gesagt, wir kaufen ja auch unsere Autos, wir leasen oder mieten nicht, ja, oder beziehungsweise wir finanzieren oder leasen halt einfach nicht die Autos, ja, sondern wir kaufen die ja. Und von daher.
Ja.
Alleine schon wegen dem Wertverlust, ne. Hm.
Nee, der Wertverlust ist viel zu hoch.
Ja, aber lease doch, Privatleasing, was ich da die letzten Jahre getan hat. Nö, ich will, nee.
Nee, mache ich auch nicht.
Nee.
So ist es. Gut,
jetzt und haben auch wir. Auch da kann man wieder sagen, wir sind halt so privilegiert in der Lage halt zu sein, dass wir das die letzten paar Mal, wo wir, und wir fahren die Fahrzeuge ja auch nicht nur 2 Jahre, das kommt ja wieder dazu. Ja. Mm. Das ist wie bei meinem Mac Mini, ja.
Ja.
Der wird halt genutzt.
Das ist auch ein Extrembeispiel, aber.
Aber wie gesagt, unsere Autos werden auch Jahre gefahren. Mm. Ja. Ja.
Das ist ein Extrembeispiel mit deinem Mac Mini, ja.
Ja, okay, ich habe auch nur ein iPhone 13, ja, also.
Das ist ja noch 16. vertretbar, aber der Mac Mini ist ja schon, der geht ja schon bald auf die, ja, 15 Jahre zu, ne? Ja. Also so fast, nee, nicht ganz, aber 10 Jahre. Das ist ein
2010er Modell, ja, ja.
Ja, Modell, aber das heißt ja nicht, dass du den da auch gekauft hast, ne? Aber gut, fürs Podcasten reicht es ja noch.
Ja.
Mach das mal mit einem Windows-PC, um diese Floskel nochmal eingeführt zu haben. Nein, aber ich habe ja auch genug Leute, die sich mal kaputt lachen, dass ich noch mit einem alten Thunderbolt-Display unterwegs bin, in Kombination mit einem relativ aktuellen Mac Studio. Lachen sich die Leute auch kaputt. Aber warum? Das Ding funktioniert.
Hallo, du bist da nicht mit VGA unterwegs mit dem Ding.
WQHD-Auflösung,
2.5. Genau, das hat eine vernünftige Auflösung.
Ja.
Das hat eine auch heute noch eine gute Bildqualität. Klar, du kriegst heute was anderes,
ja,
für das,
klar,
Geld. Aber das, mein Gott, wo kriegst du nichts was anderes für das Geld mittlerweile oder heute, ja. Aber das Display wird ja nicht schlechter. Okay, es könnte auch sein, dass irgendwas mit der Display oder mit der Technik an sich nicht okay ist. Aber mal davon ausgegangen, dass er heute noch so funktioniert wie am ersten Tag,
ja,
ist es ja nicht schlechter geworden, nur weil er mittlerweile älter ist.
Nein, es ist ja auch nicht performanceabhängig. Also er ist ja nicht langsamer, es wird ja nicht schneller oder langsamer mein Rechner dadurch, dass ich ein altes Display dran habe. Es ist halt nicht mehr State of the Art, was Apple derzeit, genau, anbietet, aber mein Gott, er läuft.
Ja, generell, sagen wir mal, was generell heute an Displaytechnik möglich ist. Ist
ja, klar,
nicht mehr State of the Art, das ist ganz klar. Aber wenn du nicht auf die Technik auch angewiesen bist, sondern dir die Auflösung, ja, die RGB-Abdeckung und die Bild, klar, Bildwiederholfrequenz, du hättest vielleicht gerne was Schnelleres, je nachdem auch, wie dein Auge dann halt drauf reagiert, aber solange das ja technisch noch oder von der Qualität her noch passt, warum solltest du da ein anderes Display dranhängen, nur weil das schöner, schneller.
Naja, ich rede mir das ja schon ein wenig schön, dass ich so lange auf so einem alten Display unterwegs bin. Innerlich und so mein innerlich wäre ich schon scharf auf so ein Studio-Display, das gebe ich ja zu. Ich rede mir hier mein Display-Frugalismus, in Anführungsstrichen, rede ich mir ja hier schön. Das gebe ich ja zu, keine Frage. Anders wäre es jetzt, wenn das Ding von heute auf morgen kaputt gehen würde, dann müsste ich mir auch was einfallen lassen.
Also wenn du den loswerden willst, du kannst mir gerne schicken.
Nee.
Ich nehme den gerne.
Nee, der läuft ja ohne Probleme. Ich glaube, der Transport ist höher als der Restwert. Obwohl, ich habe...
Ja, dann komme ich vorbeigefahren und hole ihn ab.
Ja, genau. Kein Problem. Ich hab letztens geguckt, die Dinger werden gebraucht.
Dann nehme ich auch gleich den M2 noch mit, dann wirst du den auch los.
Welchen M2? Ich habe noch einen
M1. Stopp, M1.
M1 Studio. M1.
Nee, ja, nee, genau, den Studio.
Nee, ist alles veraltete Scheiße.
Ja, ich nehme es mit.
Ja, ja.
Wenn es los, wie gesagt, wenn es loswerden willst, ich hole es ab.
Obwohl ich letztens geguckt habe, so ein altes Thunderbolt-Display, das spricht natürlich wieder für die Wertstabilität bei Apple, wird bei Refurbed oder bei Backmarket teilweise noch für 350 Euro gehandelt. Das muss man sich mal überlegen, so ein altes Gerät. Hm. Ich habe damals im Sonderangebot nur 899 Euro bezahlt, was damals natürlich auch schon Schnäppchen war. Deswegen habe ich es auch gemacht, weil die Dinger lagen ja teilweise bei 1200 Euro und das mit den 900 Euro war schon ein wahnsinniges Schnäppchen, aber wahnsinnig wertstabil. Hm. Wer sich auch immer das für den Preis kauft, würde ich nicht tun, aber ist eine andere Sache. Naja.
Gut. Ah, mein Gott, ist fast ein Schnäppchen.
Ja, aber völlig überteuert für ein so altes Gerät. Na gut, jetzt haben wir wieder ein wenig über unsere defizitäre Hardware gesprochen. Das liegt auch daran, weil wir so wenig Werbepartner im Podcast haben.
Das liegt daran, dass wir gut in vernünftige Hardware investiert haben.
Die lange funktioniert.
Ja.
Oder hätten wir jetzt wirklich keine Skrupel, jeden Werbepartner hereinzulassen, hätten wir wahrscheinlich auch mehr Hardware am Start. So kann man es auch drehen.
Ich weiß nicht, ob ich mir dann mit den paar Euros mehr trotzdem schon was anderes gekauft hätte.
Das, ein paar Euros ist immer relativ. Wenn man natürlich mehr Werbepartner reinlässt, hat man ja auch mehr Einnahmen.
Aber wie gesagt, ob ich dann deswegen wirklich mir schon was Neues gekauft hätte, ich mag es zu bezweifeln, weil es funktioniert ja.
Ja.
Es tut ja seinen Job. Und mittlerweile, wie gesagt, ich muss nicht jedes Jahr was Neues kaufen. Da haben wir ja in der Vergangenheit oder auch gerade privat auch schon drüber gesprochen. Ich gucke dann schon, ob die Anschaffung wirklich notwendig ist.
Naja.
Klar, mit jedem Jahr, das vergeht, wird es notwendiger. Weil irgendwann wird ich versuchen, den einzuschalten und dann geht er einfach nicht mehr. Aber
also,
der macht seine Arbeit, die er machen muss, noch nach wie vor.
Ich bin ja schon der Meinung, sobald es keine Sicherheitsupdates mehr für die Geräte gibt, sollte man wechseln. Ja. Ne?
Also der hat ja sein End of Life definitiv erreicht.
Ja. Also das ist schon, du hast das schon sehr ausgedehnt, das ganze Thema. Das
muss man aber sagen. Auch wie gesagt, da hat sich die Investition in die Technik definitiv gelohnt.
Ja.
Klar, ich bin beruflich nicht drauf angewiesen. Mhm. Ich muss da nicht jeden Takt oder jede Sekunde, die ich irgendwo einsparen kann, bin ich nicht, wie gesagt, drauf angewiesen. Deswegen, ob der jetzt auf, wir hatten vor der Sendung ja auch über Videoschnitt, über generell über Schnitt etc. und Bearbeitung gesprochen. Mein Gott, ob der jetzt 5 Sekunden länger oder schneller ist beim Rausrendern, ey, scheiß doch drauf.
Ja.
Das macht für mich doch keinen Unterschied.
Naja.
Wie gesagt, wenn ich da jetzt 100 Projekte am Tag hätte und dann das 101. noch mehr machen könnte, weil er schneller ist, okay. Das Geld hast du verdient. Ja, aber das ist ja bei mir nicht der Fall. Mhm. Genauso Bildbearbeitung. Ich mache da jetzt nichts, wo ich da irgendwie, keine Ahnung, 1000 Bilder im Batch bearbeiten tue, ja, und dann der eine Stunde länger braucht als jetzt ein aktueller.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja.
Obwohl letztens hatte ich das erste Mal, jedenfalls wo ich es gemerkt habe, weil ich aktiv nachgeschaut habe, meinen Mac Studio über die 32 GB Arbeitsspeichergrenze gebracht sozusagen. Oder dass er mehr als 32 GB Arbeitsspeicher benötigt hat. Und das ist das erste Mal, wo ich dann so gesagt habe, na siehste, gut, dass du 64 genommen hast. Weil ich habe dann, ich habe TeamViewer am Laufen gehabt, TeamViewer mit einer Fernwartung. Ich habe AnyDesk am Laufen gehabt und über AnyDesk habe ich was hochgeladen. Das hätte ich natürlich auch alles hintereinander machen können, sagen wir es mal so. Dann hatte ich noch was runtergeladen aus der Mediathek parallel über Mediathek Viewer. Kein völlig legal, ist offiziell, geht, nur als Disclaimer. Hab dann noch über Forklift was auf einen anderen Server geladen und hab noch auf eine virtuelle Maschine zugegriffen, die auf meinem NAS liegt. Und da war ich bei 37 GB Arbeitsspeicher, oder 37 GB Arbeitsspeicher, die er sich genehmigt hat. Das nur mal so, ne? Es geht alles. Ich hätte jeden Prozess auch hintereinander erledigen können, keine Frage. Aber ja.
Wenn man es kann, ne?
So ist es. Ist ja nicht der Normalfall, dass dieses Szenario habe ich vielleicht alle halbe Jahre mal oder alle 3 Monate mal, dass das alles aufeinander fällt. Mhm. Aber da sieht man mal wieder, Arbeitsspeicher ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Arbeitsspeicher. Gut, das dazu.
Gut, okay, aber jetzt haben wir es, glaube ich.
Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Backpulver in die Sendung getan, um das Ganze zu strecken. Ach nee, das macht man, glaube ich, bei anderen Dingen.
Apropos Backpulver.
Ja. Weihnachtsbäckerei ist vorbei.
Ein Stück Kuchen.
Ich muss erstmal was zum Mittagessen, Dafür, dass wir so früh aufnehmen.
Ja, ich habe gut gefrühstückt heute.
Ich bin heute so früh aufgestanden, da konnte ich noch nichts vernünftig essen. Da du ja so zu früh schon aufnehmen wolltest, musste ich so früh aufstehen.
So früh?
Ja, ich muss doch erstmal eine Stimme in Wallung bringen.
So früh.
Ja, 11 Uhr, das ist ganz früh.
Ja. Ich war heute spät mit dem Hund das erste Mal draußen. Es war 7:30.
Und ich bin 7 aufgestanden.
Ja, siehst du mal.
Das ist für sonntags ist das heavy.
Ja, okay, Für nicht Hundebesitzer ist das wahrscheinlich. Oder nicht sonst früh aufsteher ist das wahrscheinlich schon.
Naja, was heißt sonst? Ich stehe unter der Woche 6:30 auf. Es ist jetzt auch nicht gerade spät. Woche.
Es ist ja Wochenende.
Ja, genau. Na gut. Okay, jetzt wissen auch unsere Hörerinnen und Hörer unsere Aufstehgewohnheiten oder zumindest die Zeiten, wo wir aufstehen. Mein Gott, heute plaudern wir aus dem Nähkästchen nur. Privatsphäre ja kaum vorhanden.
Das wird Ende des Jahres zu den Weihnachtsgewinnspielen abgefragt. Also am besten jetzt gleich mal schon mitschreiben.
Weihnachtsgewinnspiele, die Gewinnspielwochen, ja. Die sind übrigens noch nicht zu Ende. Sie sind nur pausiert.
Also kommt demnächst wieder was?
Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Es hat sich jemand gemeldet aus unserem Sponsoren. Konvolut, hätte ich bald gesagt, der wollte eigentlich was in den Topf werfen und dann habe ich ihn geantwortet und dann kam die Nachricht, er ist jetzt mal 3 Wochen im Urlaub.
Super. Das sei ihm gegönnt.
Ja, aber kurz,
je nachdem, ich weiß ja nicht, wer es ist.
Kurz vorher schmeißt er nochmal eine Nachricht raus, dass er was in den Topf werfen wollte und fährt dann in den Urlaub. Ob das jetzt so schön war, weiß ich auch nicht. Naja,
dann gut. Danach, das ist der Teaser.
Ja, aber das ist doch mal blöd. Ne, kurz davor haut er nochmal so eine essentiell wichtige E-Mail raus und haut er ab. Naja.
Genau. Lass uns da nach dem Urlaub drüber reden.
Das hat er noch nicht einmal geschrieben. Er hat nur gefragt, ob er was in den Topf werfen kann. 2 Stunden später antworte ich und dann war er im Urlaub.
Ist doch schön.
Super. Na gut, mir ist das egal, aber war nur merkwürdig. Okay, in diesem Sinne.
Genau.
Machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo.